Hallo und willkommen zum Energiezone-Podcast von Ilan Momba und Alexander Graf. Heute reden wir über den Telco- und Stromausfall in Berlin, die Stromjahresbilanz 2025 und den Europa-Ausblick, also wie viel muss investiert werden, damit wir überhaupt in Europa unabhängig werden von fossilen Energien. Da gibt es eine neue Studie von Aurora, da gehen wir ein bisschen rein und lesen das mal durch. Dann gibt es noch ein paar Infos rund um die Energiesubvention in China oder die Exportsubvention und links und rechts davon haben wir auch noch Themen gefunden. Wir versprechen in diesem Jahr wieder regelmäßiger zu senden. Am 28. Januar nehme ich übrigens mit Martin Lass wieder einen Live-Podcast auf bei den Super Impact Days in Lübeck. Da sind ganz viele Stadtwerker, Leute aus der Energiebranche und wir reden mal über Wärmenetze und was eigentlich passiert ist mit diesen ganzen Dingen, die Martin vorantreibt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Manzli Energiezone. Ilan, herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Ich in Kiel, du in Berlin und überraschenderweise steht die Verbindung. Heute kein Stromausfall. Welche Themen hast du mitgebracht?
Moin Alex, ja, ich hoffe, es ist bei dir auch schön warm, draußen winterlich und drinnen warm. Und ich sehe ja schon mal, du hast, das Licht ist an und die Internetverbindung steht einigermaßen, aber ich habe ein paar Themen mitgebracht. Das eine ist natürlich der große Stromausfall hier in Berlin. Der hat uns alle in Berlin auf jeden Fall viel beschäftigt, die letzten Tage. Und dann so ein bisschen Jahresbilanz 2025, die Zahlen von der Bundesnetzagentur, die rausgekommen sind. Und als drittes Thema der europäische Blick auf Erneuerbare. Hast du auch was mitgebracht?
Ja, Wärmenetze habe ich mitgebracht, da geht's ja voran, Wärmenetzausbau und noch ein paar kleine, paar Kleinigkeiten. Ich vergleiche natürlich immer aktuell, wenn wir einen Podcast aufnehmen, was die aktuellen Energiepreise sind. Ich habe hier gerade auf einer Energiepreisvergleichsseite eingeloggt und ich komme jetzt eigentlich auf stabile 24 bis 27 Cent pro Monat, also hochgerechnet auf 10.000 Kilowattstunden im Jahr, wären das ungefähr 200 Euro pro Monat. Das ist schon ziemlich gut. Das schaffe ich mit meinem Tippe-Anschluss nicht. Ist ja ein bisschen günstiger geworden hier in Schleswig-Holstein aufgrund der sozusagen neuen Netzentgeltsubventionen, die in den Markt fließen. Ob das sinnvoll oder nicht oder ist, können wir gleich nochmal besprechen. Aber da kommen wir nachher dazu. Wir wollen die Leute nicht zu lange langweilen mit hier, mit unseren Hobbys.
Doch, warte mal. Eine Frage noch. Ja? Habt ihr Schnee in Schleswig-Holstein? Wir haben nicht total viel hier jetzt die letzten Tage gehabt.
Ja, es ist Schnee, aber so über Hamburg war grob die Grenze, dass der große Schneefall ausgeblieben ist. Also es liegt noch überall Schnee. Aber ich glaube, für Mittwoch ist jetzt Tautemperatur 5 Grad angezeigt. Dann dürften alle Solaranlagen wieder frei sein.
Das wollte ich fragen. Hast du deine Solaranlage freigeschüppt, freigefegt?
Nee, ich habe das probiert. Ich habe ja so ein Solaranlagen-Reinigungsteleskopstab. Das ist so ein Ding, das kann man so 11 Meter ausziehen und mit dem Wasserschlauch verbinden. Dann kann man die reinigen. Da habe ich mir irgendwann mal eingeredet, wenn die voll gestaubt ist, bringt das vielleicht irgendwas. Aber wir haben ja hier keine aktive Tierhaltung. Und ich glaube, wenn es mal richtig regnet oder wenn jetzt hier der Schnee so runterrutscht, wird es auch so sauber. Ich glaube nicht, dass sich das Investment in die 80 Euro, die das Ding gekostet hat vor 3 Jahren, ob ich das jemals raushole mit der Reinigungsleistung. Aber ich biete es aktiv den Nachbarn an, die sich hier Solaranlagen bauen. Dann habe ich zumindest den Eindruck.
Als Vermietung.
Die Abschreibung findet statt. Aber es gab ja ordentlich Wind. Hast du auch mitbekommen. Wir hatten ja Oststurm. Es gab ja wieder die Gefahr eines Hochwassers. Alle Windräder hier drehen sich sehr, sehr fleißig, gerade jetzt im Winter, weil der Strom gebraucht wird. Und da braucht man, glaube ich, auch jetzt gerade keinen in großer Anzahl den Solarstrom. Aber wir haben ja schon knackig sonnige Tage zwischendurch mal. Da habe ich noch gar nicht geschaut jetzt in den zentralen Registern, was das an Solarstrom dann gebracht hat. Aber bei mir ist noch alles bedeckt, schneebedeckt.
Weil das fände ich spannend, ob also vielleicht kannst du ja mal reingucken in die Daten, ob es einen signifikanten Unterschied macht, wenn viel, oder da bellt der Hund im Hintergrund.
Das stimmt. Ich mach mal die Tür zu, einen Moment.
Ich stelle die Frage, ich weiß nicht, ob du mich hörst, während ich spreche, aber die Frage ist, wie viel diffuse Sonnenenergie durch die Reflexion vom Schnee dann noch mehr ankommt.
So, der Hund hatte ein bisschen Angst vor meinem Vater, der mit der Kopflampe hier auf den Hof gekommen, okay. ist. Aber jetzt ist
das, ist ja verständlich.
Jetzt ist das in Ordnung. Genau. Also Strom gibt's genug, da mache ich mir keine Gedanken. Es geht nur darum, dass der Strom bis ins Haus kommt. Wir hatten nämlich auch einen Stromausfall, nicht nur ihr in Berlin. Krass. Auch hier war kurz vor Weihnachten, ist nämlich der Trafo bei uns in der Straße kaputt gegangen. Haben wir gar nicht mitbekommen, weil wir waren dann bei meinen Eltern kochen. Und dann, glaube ich, gab es 6 Stunden, 7 Stunden Stromausfall tatsächlich. Aber weil hier in unserer Straße auch die Pumpstationen sind, die Frischwasser und sozusagen Frischwasser durch die Leitungen pumpen und auch die Abwasser oder Abwässer zum Klärwerk pumpen, kamen relativ schnell diverse Notdienste und dann stand hier innerhalb von 5 Stunden so ein 100-kW-Generator am Trafo und hat alles wieder versorgt. Also war kein Problem. Aber in dieser kurzen Zeit habe ich mich gedacht, was mache ich denn da eigentlich? Und die einzige Notlösung, die mir eingefallen wäre, wäre mein Auto gewesen, was Vehicle to Load kann. Das hätte noch für 10 bis 20 Stunden gereicht, um dort in der Spitze 3.500 Watt rauszunehmen. Ich glaube gar nicht, dass ich so eine Schokodose hätte, die das überhaupt aushält. 3.500 Watt 10 Stunden lang, aber damit wäre ich zurechtgekommen. Es wäre nicht so dunkel gewesen wie bei vielen Haushalten in Berlin.
Eine Frage dazu. Ich habe ja mal eine Zeit lang in Schweden gelebt, in Stockholm, während meines Doktorats. Und in Schweden sagt man, immer wenn der Schnee kommt, sagen die so als Redewendung, jetzt wird's schön. Das wird ja nicht nur sozusagen schön, weil alles weiß ist, wird ja vor allen Dingen auch hell. Und in Schweden ist halt ziemlich viel dunkel und deswegen die Reflexion des Lichts. Merkst du einen Unterschied, wenn jetzt du auf die schneebedeckten Felder und Nachbardächer und so guckst, versus also Schnee liegt und Schnee und es liegt kein Schnee, dass du höheren Ertrag hast? Kannst du das, vielleicht wenn es jetzt auftaucht, kannst du ja mal checken.
Ja, den Unterschied habe ich noch nicht gemerkt, aber grundsätzlich sozusagen begrüße ich natürlich auch den Schnee und die Helligkeit. Ich hätte das auch lieber wie in New York oder sowas, wo man halt, es kann deutlich kälter sein, aber man hat viel mehr Sonne. Jetzt kommen wir wieder in die Periode Grau und Matsch. Dass man höheren Ertrag hat, habe ich aber gesehen bei meinen Eltern in ihrer Balkonsolaranlage. Die haben ja auf so einem Flachdach schräg aufgestellte Solarmodule und dann hat mein Vater dahinter, hinter die Solarmodule einfach das Flachdach mit weißer Farbe beschmiert. Und das hat tatsächlich was gebracht. Also das, ich glaube, da kann man nochmal 10-15% rausholen, weil es dann tatsächlich reflektiert von der anderen Seite und du da mehr rausholst. Würde diese Helligkeit reichen? Wird es so viel heller, wenn alles weiß ist? Würde ich gleich mal bei Gemini fragen, ob das wirklich der Fall ist.
Ja, aber es wird, spannend wäre, ob du es messen kannst irgendwie. Das finde ich irgendwie interessant.
Aber es wird, denke ich, aufgehoben dadurch, dass der Schnee dann doch viele Solarmodule bedeckt. Aber es wäre interessant zu wissen, ob dann in Schweden, Norwegen oder in den anderen schneereichen Ländern, ob die größeren gewerblichen Anlagen dann immer so ein Reinigungssystem haben, was über die Solarmodule so rüber huscht, damit der Schnee nicht liegen bleibt.
Mhm. Stimmt. Müssen wir mal recherchieren und wenn wir was finden, tun es in die Shownotes. War jetzt ein bisschen improvisiert. Aber soll ich dir ein bisschen was erzählen zum Stromausfall?
Ja, über Berlin. Also ich glaube, die meisten Leute haben ja so ein bisschen aus der Presse mitgenommen, dass da alles dunkel war. Aber mich wird mal du als Berliner, wie hast du das denn mitbekommen?
Ja.
Und was ist das in den großen WhatsApp-Gruppen? Was hat da stattgefunden bei den Energieexperten? Weil jetzt ist es ja passiert, ich glaube, das letzte große Stromausfallsding, das war im Sommer in Spanien, glaube ich. Ne? Das war ging durch die Presse. So, dann haben sich alle wieder hingelegt. Und wenn das passiert, dann läuft ja der Absatz der Notstromgeneratoren. Aber erzähl, was passiert?
Ja, ich glaube, diesmal kann man nicht die Erneuerbaren blamen. Aber genau, ich komme zwar ursprünglich aus dem Südwesten, da wo der Stromausfall war, aber also weder ich noch irgendwelche Familienmitglieder leben da mittlerweile. Also ich bin jetzt hier ein bisschen zentraler. Aber genau, wir haben am 3. Januar so einen riesen Ausfall gehabt. Und ich habe es natürlich total mitbekommen, weil in Berlin reden viele drüber und ich glaube auch, auf LinkedIn, meine Bubble ist wahrscheinlich auch sozusagen, hat einen heavy Skew nach Berlin und Startup und so weiter. Und da gibt es ja schon auch ein paar, die da im Südwesten wohnen. Aber genau, es gab einen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Südwesten, genauer in Berlin-Lichterfelde. Und der hat halt das Stromnetz komplett lahmgelegt. Zwar, wenn ich das richtig gelesen habe, der längste Stromausfall in Berlin seit Kriegsende, also seit 1945, auch irgendwie spannend. Und 45.000 Haushalte, 2.200 Betriebe waren betroffen. Und das halt jetzt eben mitten in dieser halt auch eisekalten Zeit. Wir haben hier jetzt wirklich ein paar Wochen wirklich komplett durchgängig unter Null gehabt. Die ganzen Seen sind zugefroren und so. Und so, was war die technische Dimension? Da sind so 5 Hochspannungskabel und ein paar Mittelspannungskabel, die zerstört wurden, da gab es so eine Ringleitung, keinen alternativen Einspeisepunkt hatte. Und also Ringleitung, was ist das? Einfach so ein ringförmig verlegtes Stromnetz, bei dem man normalerweise eigentlich mehrere Einspeisepunkte hat, die die Versorgung sicherstellen. Wenn ein so ein Abschnitt ausfällt, dann kann halt der Strom aus der anderen Richtung fließen. Und das hat aber gefehlt, oder diese Redundanz war nicht drin. Und es war also sozusagen genau ein sehr anfälliger Knotenpunkt. Und erst am 7. Januar war dann die Vollversorgung wiederhergestellt, also satte 4 Tage. Und ja, offenen Fragen sind natürlich, also es gab so ein Bekennerschreiben von so einer linksextremen Gruppe, Vulkangruppe, das irgendwie dann aufgetaucht ist. Aber da gibt es dann auch wieder Zweifel an der Echtheit. Manche vermuten auch russische Sabotage wegen irgendwelcher auffälligen Übersetzungsfehler und so weiter. Das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber auf jeden Fall ermittelt jetzt der Generalbundesanwalt wegen Terrorismus. Und ja, also schon irgendwie ganz schön krass und haben einfach viele Leute wirklich jetzt hier hautnah gespürt, wie kritisch die Infrastruktur, wie wichtig das ist, Strom zu haben. Besonders wenn halt auch Strom und Kommunikationsnetze gleichzeitig ausfallen, weil das ist eben auch passiert. Ne? Es ist auch nicht nur irgendwie so ein theoretisches Szenario, wenn wir irgendwie sonst über Netzbetrieb und so reden, dann reden wir ja immer so, ja, das ist kritisch, müssen aufpassen, was wir da irgendwie öffentlich haben und so. Aber ja, das war auf jeden Fall extreme Zustände hier. Von den Freunden, die da unten.
Das Telekommunikationsnetz ist ausgefallen, weil die Handymasten, die haben keine Notstromversorgung oder haben auch keinen Akku dran. Die gehen dann auch direkt schwarz.
Ja, genau. Also das sind sozusagen zwei Schwachstellen eigentlich, also in der Resilienz insgesamt. Das eine ist so Kaskadeneffekte von der Telco und zweitens auch Fehlen von so strategischen Notstromreserven. Also das erste, Telekommunikation, es war irgendwie viele überrascht, dass mit dem Strom auch sofort das Handynetz ausgefallen war. Und der Grund ist, also früher gab es wohl die Vorgabe, dass die ganzen Mobilfunkmasten auch so Notstrompuffer-Aggregate mit dran haben müssen, also so 8 Stunden Notstrompuffer. Und diese Regelung existiert aber faktisch nicht mehr, weil irgendwann, also Bundesnetzagentur auch, argumentiert irgendwie so mit Physik letztendlich, also ganz viele moderne 5G-Anlagen haben halt irgendwie enormen Datenverkehr und dadurch auch enormen Stromverbrauch. Und da dann die Batteriekapazitäten vorzuhalten, also da reden wir irgendwie von 80 Kilowattstunden pro Basisstation oder so, um so einen Zeitraum zu überbrücken. Und selbst wenn, also es war ja auch ein längerer Ausfall jetzt als die 8 Stunden, sagt halt laut BNetzA eigenwirtschaftlich für die Betreiber kaum machbar. Und die Konsequenz ist dann halt, der Strom fällt aus, bricht dann auch die Kommunikation im Radius von Hunderten von Metern von so einem Mast, oder auf dem Land wäre das dann sogar Kilometer, zusammen. Und alles, was halt dranhängt, also Notrufe, Warn-Apps, alles tot. Und das ist natürlich dann ziemlich unheimlich.
Wenn ein Freund von mir fährt durch diese Stadtteile von zu Hause zu seiner Arbeit und meinte auch, das hat eine sehr unheimliche Wirkung gehabt, wenn da überall Polizisten und teilweise auch Soldaten an den Kreuzungen stehen, kritische Punkte mit so Notstromaggregaten beleuchtet werden, damit da keiner in die Sparkasse einbricht. Ich habe mich halt zwischendurch gefragt, okay, das dürfte jetzt dazu führen, dass deutlich mehr Leute sich darüber Gedanken machen, was sind so Backup-Lösungen hinsichtlich vielleicht auch wieder einen kleinen Pelletofen einbauen oder eine Ersatzbatterie sich besorgen oder einen klassischen Notstromgenerator, der mit Benzin betrieben wird. Hilft dann ja über einen 4-Tages-Zeitraum auch nicht so wirklich. Und die meisten Haushalte haben ja gar keine Möglichkeit, das an ihr Hausnetz anzuschließen. Also welcher Sicherungskasten im Haus hat denn schon eine Möglichkeit, da Notstromaggregat anzuschließen? Gibt's ja kaum noch. Das müsste man ja, wenn, dann immer an der Straße irgendwo anschließen. Und ich kann ja mal nachschauen, was so ein 100-Kilowatt-Generator kostet. Dann kann ich ja versuchen, der Straße das zu verkaufen, wenn sie das so haben wollen. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist, was ist denn die Antwort der Netzbetriebe? Also wenn man sich anschaut, wie aufwendig so ein Kabel zu flicken ist, wird es ja auch enorm aufwendig sein, eine resiliente Struktur zu bauen, also ein zweites Kabel zu verlegen oder einen zweiten Einspeisepunkt zu bauen. Und wir kommen ja nachher noch über die Kosten der Energiewende. In diesen Kosten sind ja resiliente Strukturen noch gar nicht beinhaltet. Also das ist ja erstmal nur Ausbau von Übertragungsnetzen und Mittelspannungsnetzen, um die erneuerbaren Energien zu den Haushalten zu bringen. Aber das hätte jetzt Lichterfelde auch nicht geholfen. Da wäre es jetzt auch nicht, oder war das Lichterfelde, dieser Stadtteil?
Ja. So der ganze Südwesten, aber das war in Lichterfelde, war sozusagen der Punkt dann.
In Lichterfelde ist das Licht ausgegangen. Also es gibt ja jetzt ja gar nichts. Also wenn man jetzt morgen wieder diese Kabelbrücke mit einem Brandanschlag bedienen würde, würde genau das Gleiche passieren. Was mich am meisten überrascht hat, ist die Länge der Reparatur. Also wie lange es dauert, in Deutschland so ein bisschen Kabel zu reparieren und dass dann irgendwelche Fachbetriebe aus Österreich und Tschechien kommen mussten, um damit mitzuhelfen. Das hat mich schon sehr überrascht und zeigt, dass es schon sehr bespart worden. So ein bisschen wie das Bahnnetz. Ne? Man hält auch keine Leute mehr vor, die jetzt irgendwie überall alle Weichen noch mit freikehren können, wenn sie nicht frei beheizt werden können. Also wir leben schon sozusagen von der Substanz. Das hat mir dieser Hautfall gezeigt.
An einem Knotenpunkt passiert, ne? Stell dir mal vor, da machen irgendwie, es ist irgendwie an drei Punkten gleichzeitig oder so, da glaube ich, kommen dann auch die Rettungskräfte irgendwie an ihre Grenzen. Gab ja jetzt da auch schon Reaktionen drauf, so sozusagen aus der politischen Sphäre, irgendwie Aufarbeitung, und heute war der Deutsche Städtetag, der hat dann irgendwie lautstark gefordert, es reicht halt irgendwie nicht, Krankenhäuser mit Notstrom zu versorgen. Man muss irgendwie so eher in Szenarien denken, wo dann mehrere Stadtviertel gleichzeitig tagelang ohne Strom sind und damit auch ohne Heizung. Und dann fordern die eine sogenannte nationale Blackout-Reserve, also dass man quasi so mobile Großkraftwerke die ganze Quartiere im Inselbetrieb versorgen können. Also sozusagen das, was bei dir da schnell hingefahren wurde, irgendwie zu denken. Aber ja, das ist natürlich dann auch, kostet natürlich alles wieder. Und so eine Reserve mit mobilen Netzersatzanlagen, glaube ich, ist nochmal richtig, richtig teuer. Aber das glaube ich, da glaube ich, muss man wirklich so Richtung Verteidigungsfall denken, also quasi Kriegsszenarien.
Was ist denn die, also sagen wir aus russischer Perspektive könnte ich das ja verstehen, Berlin irgendwie zu ärgern, aber was ist denn genau das Interesse der Vulkangruppe? Also angenommen, es war jetzt eine linksextreme Gruppe, die diesen Anschlag durchgeführt hat. Warum genau? Was wird man damit erreichen, wenn man da im Haushalt, und was war die Idee? Was verändert sich jetzt?
Da fragst du den Falschen. Also ich glaube, man fokussiert ganz viel Unmut und kanalisiert schlechte Gedanken auf sich als Gruppe. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendeinen positiven Effekt für irgendjemand hat. Und von daher, müsste man mal fragen in den Kreisen, was die damit bezwecken. Also ich finde es schon ganz schön erstaunlich. Ich glaube, also da sind ja auch, keine Ahnung, alte Menschen mit dabei. Das hat ja von wegen, also glaube ich so, wenn es so aus so einem linksradikalen, die Welt ist ungerecht und ungleich verteilt, Vermögen oder sowas, die Reichen werden jetzt irgendwie, denen wird es mal richtig gezeigt, motiviert heraus ist, dann ist es ja irgendwie auch Quatsch, weil da sind natürlich wohnen halt auch in Steglitz-Zehlendorf und in ganz vielen anderen Teilen von Berlin, die vielleicht vermeintlich reich wirken, alte Menschen, unvermögende Menschen, sozial schwach Menschen, die genauso halt da in Lebensgefahr geraten, wenn die Heizung ausfällt. Also völlig bescheuert, wenn du mich fragst.
Aber gut, ich glaube, wird ein super Jahr für Notstromaggregat Hersteller. So wie jetzt das sozusagen schon 2025 das Jahr der Trafo-Hersteller war. Also, wir sind glücklich, dass es repariert ist, hoffen, dass es eben keine russische Sabotage war, sondern dass es wirklich nur in Anführungsstrichen ein linker Terroranschlag war, wenn es dann halt ein Terroranschlag wirklich war. Es gibt keine Antwort, weder vom Staat, beziehungsweise von den Netzbetreibern, die was gegen tun könnten, noch von den privaten Haushalten. Es gibt jetzt nicht mehr Geld, die jetzt dazu führen, eine resiliente Struktur zu schaffen. Gut, das würde meine Wette auf den Batteriemarkt auf jeden Fall ein Stückchen verstärken.
Wenn da jetzt ein, zwei Startups geboren werden, nehmen wir die natürlich gerne mal hier ins Interview und fragen mal, wie die sich das vorstellen, wenn man eine
Notstrom.ai, ja.
Genau, aber lass uns doch den Blick dann von der Krise auf was Positives, auf langfristige Entwicklungen lenken.
Gerne.
Bundesnetzagentur hat ja Zahlen für 2025 auf den Tisch gelegt und die zeigen, jetzt um im Lichterfelde Wortspiel zu bleiben, Licht und Schatten. Also erstmal das Positive, wir haben insgesamt decken die Erneuerbaren im letzten Jahr 59% des Stromverbrauchs und dabei ist, das war auch schon auf LinkedIn natürlich zwischenzeitlich irgendwie ein historischer Shift passiert. PV ist jetzt an der Braunkohle und am Erdgas vorbeigezogen und damit dann die zweitwichtigste Stromquelle nach der Windkraft. Und was besonders spannend ist, ist Renaissance der Windkraft an Land. Also da scheint man wohl die Talsohle durchstritten zu haben. Nettozubau bei 4,6 Gigawatt. Das ist fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Aber die eigentliche Nachricht versteckt sich dann dahinter, nämlich in der Pipeline. 25 wurden Genehmigungen für 21 Gigawatt erteilt. Und das ist ein Rekordwert. Das gab es vorher noch nicht. Das zeigt, dass da gab es ja so ein paar politische Maßnahmen wie Wegfall irgendwelcher Umweltverträglichkeitsprüfungen und diese Priorisierung als in Anführungszeichen überragendes öffentliches Interesse und so, dass das endlich in den Amtsstuben und in den Genehmigungsergebnissen dann auch angekommen zu sein. Und dazu passt auch, dass die letzte Ausschreibung, das ist ja immer so in Ausschreibungszyklen, im November massiv überzeichnet war. Die Branche steht also, wenn man so will, bereit. Und die Preise sinken sogar auch nochmal ein kleines bisschen, durchschnittlich 6 Cent pro Kilowattstunde. Genau, das ist alles auf der positiven Seite, aber auf der negativen Seite, wenn man das angeguckt hat, die sind die 2030 Ziele, die wir ja mal irgendwann hatten. Also so der ganze Ausbau reicht halt, das Tempo reicht nicht. Man muss eigentlich noch schneller ausbauen. Wir bräuchten eigentlich 9 Gigawatt Zubau pro Jahr. Und Thema Offshore-Wind zum Beispiel war fast Stillstand. Also da
haben wir irgendwie 0,8. Aber beim Thema Offshore-Wind nicht auch Stillstand, weil es quasi ohne starke Subventionen sich kaum selber trägt. Also weil es halt, klar, man hat quasi stabilere Windverhältnisse offshore, aber es ist halt teurer, offshore zu bauen und offshore zu maintainen. Und Knotenpunkte fehlen ja noch, also die ganzen Leitungen liegen ja noch gar nicht, um den Wind dann abzutransportieren. Also es ist ein bisschen schwerer vorherzusagen und deswegen bieten wenig Unternehmen auf diese Offshore-Lizenzen. Es gab, glaube ich, auch einige, die gar nicht in diesem Geburtsverfahren
verkauft wurden. Die Ausschreibungen sind komplett leer gelaufen, ja. Da gab es ein, zwei Zyklen.
Na gut, aber ist das schlimm? Brauchen wir Offshore für die geplante Energiewende, für das sozusagen 2045-Szenario?
Das Schöne am Offshore-Wind ist ja dass er so baselastig ist, wenn man so will. Aber klar, am Ende entscheidet die Wirtschaftlichkeit und wenn die Ausschreibungen da leer ausgehen, dann hat das schon auch seine Gründe. Brauchen wir nicht unbedingt, würde ich sagen.
Okay, aber da sind wir ja schon ein bisschen bei den Kosten und du hast ja da hier auch nochmal die Aurora-Studie vorgekramt, das ist ja relativ neu und die Zahlen, die da so genannt werden, die sind schon mächtig. Ich meine, mich erinnert zu haben, in unserem WhatsApp-Channel irgendwas von 1,5 Milliarden Euro gelesen zu haben bis 2050 oder sowas, die wir brauchen in Deutschland, um den Ausbau zu finanzieren. Ist da alles schon mit drin? Ist da, keine Ahnung, negative Preise, Zukauf von Atomstrom in Frankreich, Abbau von Gasleitungen? Ist das all in oder was versteckt sich dahinter?
Ja, also ich mache mal gleich den europäischen Blick mit der Aurora-Studie. Noch ein Detail, das jetzt sozusagen auf der deutschen Ebene, das in dieser offiziellen Statistik oft untergeht, wenn man sich die Bundesnetzagentur da anguckt, ist übrigens Eigenverbrauch. Da hat der Branchenverband BEE ganz nett kommentiert, sozusagen nach das rausgekommen ist, darauf hingewiesen, dass immer mehr Solarstrom gar nicht mehr ins Netz geht, ne, und da gar nicht drin landet, weil sozusagen direkt in Wärmepumpen, E-Autos oder irgendwelchen Heimspeichern verbraucht wird. Und da gibt es eine Schätzung vom Fraunhofer ISE, dass der Anteil vom Eigenverbrauch mittlerweile 17% ausmacht. Das heißt, die Energiewende ist eigentlich schon sozusagen ein kleines bisschen weiter als diese 59%, die man da als reine Einspeisestatistik.
Also 17 Prozentpunkte nochmal oben drauf oder 17% von 59%?
Ich glaube 17 Prozentpunkte oben drauf. Also dann sind wir sozusagen bei 76.
Krass.
Genau. Aber dann hast du ja Europa angesprochen und genau, hier habe ich, da gibt es sozusagen Tagesspiegel-Background und ich habe vor der Aufnahme auch nochmal mit einem alten Kollegen aus dem Doktorat telefoniert. Schöne Grüße gehen raus an Jörn Richtstein, der ist ja mittlerweile bei Aurora Energy Research Lead für Europa oder sowas, für European Power Markets.
Ja. Und ich verwechsel ja Aurora immer mit Agora. Das ist mir im Vorfeld, das ist mir schon öfter passiert, aber Agora ist ja so ein politischer Think Tank, ne? Der ist, genau, glaube ich, sozusagen spendenfinanziert. Und Aurora ist ein klassisches Research-Unternehmen. Ne? Das verkauft ja auch, also ist gewinnorientiert. Ne? Und die verkaufen natürlich Studien und bauen große Datensätze. Aber die hätten sich mal verschiedenere Namen ausdenken können. Voll schwierig.
Voll schwierig, genau. Nee, also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Das eine ist wirklich sozusagen eine große Beratung letztendlich, die, also diese hochspezialisierte energiewirtschaftliche Beratung und ganz viel Strommarktanalysen und haben wissenschaftliche Modelle und so, die sie laufen. Und das andere, also nichts gegen Agora, das ist auch super Organisation, also so auch sehr gute Arbeit, die da rauskommt, ein bisschen andere, bisschen und ein bisschen politisch gefärbter vielleicht auch. Aber genau, Aurora, mit Jörn telefoniert und der hat mir da so ein bisschen Preview-Einblicke gewährt auf die aktuellen Studien, die da haben. Und es gibt eine umfassende Studie, die so ein bisschen das Preisschild der Energiewende bis 2050 beziffert, aber europaweit, also nicht nur deutschlandweit. Und da sind wir dann auch nicht bei Milliarden, sondern bei Billionen, also der deutschen Billion, nicht der amerikanischen oder englischen Billion, was ja die deutsche Milliarde wäre, die da investiert werden müssen, um sozusagen die Kapazitäten für Erneuerbare zu verdreifachen. Also versus heute. Ich meine, es ist ja auch, es sind ja auch noch wie lange? 24 Jahre bis 2050. Ja. Aber Geld ist eigentlich auch nicht der einzige Bottleneck. Das wirkliche Problem ist halt Netzanschluss und das wird da auch besprochen. Europaweit hängen Projekte mit einer Gesamtleistung von irgendwie so 1000 Gigawatt in der Warteschleife, also in der Pipeline, wie wir das eben auch gehört haben und warten auf.
Aber es ist alles quasi sozusagen Erzeugungskapazität. Wir reden ja nicht von sozusagen Arbeitsleistung.
Genau. Erzeugungskapazität und das ist nochmal was anderes bei Erneuerbaren, das ist ja immer irgendwie sozusagen ein Kapazitätsfaktor, der nicht eins ist. Aber so genau und die warten halt auf Grid Access und allein in Italien staut sich irgendwie ein Drittel dieser Projekte und das europäische Netzpaket, was da auf europäischer Ebene verabschiedet wurde, ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber so die physische Infrastruktur hinkt dem Ausbau der Erzeuger massiv hinterher und das führt eben zu einem Phänomen, das auch viele Investoren, die Erzeuger bauen, nervös macht und die ganze Preiskannibalisierung, die wir ja hier in Deutschland auch schon haben. Also ein Solar-PV-Anlage ist halt, muss halt irgendwie mittlerweile Batteriespeicher mit dazu bauen, damit man die Erzeugungsleistung verstetigt bekommt. Und Aurora warnt so ein bisschen davor, dass wir durch diesen massiven Solarboom immer häufiger auch negative Strompreise sehen werden, auch in den anderen Regionen, wie wir es in Deutschland eigentlich auch schon kennen. Also besonders so in diesen sonnenreichen Ländern wie Spanien und Frankreich und so, aber auch in also so Südfrankreich, Italien, aber auch in Niederlande. Wenn alle gleichzeitig einspeisen, fällt der Preis eben in den Keller, kennen wir alle. Aber genau, wer da die sich das genauer anschauen will, die machen da zu dem Thema auch, also die Studien sind immer, da kommt man nicht so leicht ran, das kostet immer alles bei denen, aber die machen so Freebies, so Webinare, die man sich angucken kann. Also wer da diese diskutierten Topics mal sich im Webinar angucken will und ein paar Slides sehen will, da gibt es zwei, einmal am 14. Januar, das müssten wir eigentlich bis dahin ja gesendet haben, heute ist der 12. Jahr, und am 28. Januar. Wer da irgendwie mehr Bock hat, sich da tiefer einzugraben, können wir in die Shownotes nochmal packen, die Studien.
Ich habe erst gedacht, dass sozusagen dieser italienische sozusagen Bottleneck daran liegt, dass das Netz da so schwach ist. Wir hatten das, glaube ich, mal im anderen Energiezone-Podcast, dass ja ein italienischer Hausanschluss so schwach ausgelegt ist, dass man sich immer zwischen Föhn und Wasserkochen entscheiden muss, weil mehr als 3 oder 4 kW gibt die Steckdose da nicht her, der ganze Hausanschluss da nicht her. Aber ich habe jetzt gerade nochmal Gemini gefragt, woran das liegt. Und das ist ganz interessant. Er sagt, es liegt zum einen daran, dass zum Beispiel Windparks, eine Genehmigung für einen Windpark in Italien dauert bis zu 8 Jahre, obwohl sozusagen EU-Richtlinien 2 Jahre vorgeben, maximal. Dann gibt es einen Kompetenzwirrwarr, also das ist eine Zentralregierung versus Region. Scheint so ein bisschen zu sein wie in Deutschland, Berlin versus Bayern. Wenn es um Erneuerbare geht, da werden dann mag ein Projekt von der Zentralregierung genehmigt worden sein, aber wegen lokaler Agrarinteressen in der Lombardei wird es dann nicht gemacht. Dann gibt es den sogenannten, schreibt Gemini, Soprintendenza-Faktor. Das ist der Denkmalschutz in Italien. Jeder Hügel ist ein Denkmal, deswegen darf nichts gebaut werden. Aha, auch ganz spannend. Und dann natürlich noch Personalmangel. Es gibt halt wenig Kompetenz mit erneuerbaren Energien und die können das gar nicht sichten und bauen. Aber ja, ich glaube, in Italien sind die Strompreise, glaube ich, 50% höher als in Spanien, die ja schon ein bisschen weiter sind. Also wenn das da mal durchbricht, und das ist ja nun mal ein sehr, sehr sonnenreiches Land und an den Küsten auch windreich genug, dann wird die Energiewende, glaube ich, ein bisschen schneller vorangehen. Und als du mir dann geschickt hast, diese Daten, also 1,5 Billionen Euro, also 1.500 Milliarden, die irgendwie notwendig sind, habe ich mir so 3 Perspektiven überlegt. Ne? Weil wir bekommen ja beim Thema erneuerbare Energien und auch Energiewende gibt es ja immer viel Gegenwind. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, was würden Daniel Stelter und Ulf Poschardt in ihrem Podcast sagen? Die sind ja so ein bisschen pro Atom und wir brauchen mehr Gaskraftwerke, der Strom muss billiger werden. Ist ja auch okay, der Strom muss ja billiger werden, haben sie auch recht. Die würden ja, wenn sie diese Zahl sehen, sagen, das ist eine Geldvernichtungsmaschine. Ne? Es ist total unwirtschaftlich. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Minusstunden, wo der Strompreis sozusagen unter Null liegt. Und die Frage ist ja, ob wir es dieses Jahr schaffen, minus 500 Euro pro Megawattstunde an der Börse zu erzielen, wenn das Angebot, die Nachfrage so stark übersteigt. Also da kann man die würden sagen, wir verabschieden uns vom komplett freien Markt und gehen in eine planwirtschaftliche Energieversorgung. Das war immer das Schlechteste. So. Mhm. Das ist ja so eine negative Haltung, die man da annehmen kann. Wenn man so neutral sagt, dann könnte man sich überlegen, okay, das ist halt die neue Geopolitik. Also A, wir müssen ja unabhängig werden von den Fossilen. Allein in 2022 hat Europa fast 800 Milliarden Subventionen in Energie gesteckt, sozusagen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, weil Energie so teuer geworden ist und weil wir eben nicht mehr von Fossilen abhängig sein wollen, die ja unter anderem auch diesen Krieg ermöglicht haben oder sozusagen die auch ein wesentlicher Kriegsgrund waren, müssen wir uns jetzt einfach dieses Netz bauen, in dem von mir aus auch Italien und Spanien günstigen Strom erzeugen im Sommer, den wir hier konsumieren können und wir haben dann irgendwie besseren Windstrom im Winter. Das ist, glaube ich, so eine geopolitische Perspektive, die ich stabil finde und ich glaube, auf die kann man sich auch einigen. hier die meisten Hörer würden wahrscheinlich eher so der mehr progressiveren These zustimmen. Das wäre meine dritte Perspektive. Das ist im Grunde genommen Innovationsmotor. Ne? Also wir haben jetzt schon 500 negative Stunden gehabt. Das ist also jeder, der jetzt Business Cases baut, die diese Flexibilität nutzen, die den Strom sozusagen, also quasi damit Geld verdienen können, damit ihre Batteriespeicher zum Beispiel befüllen, die haben jetzt eine große Chance. Und ich in der Twitter x.com-Blase sehe ich halt sehr viel, die bei These A stehen bleiben. Die sagen, okay, das ist einfach viel zu teuer, wir müssen sofort aufhören, lasst uns mehr Holz verbrennen, damit es wieder warm ist. Das hat früher auch irgendwie funktioniert. Und ich nehme in meiner Bubble mehr A-Thesen wahr als C-Thesen-Zustimmung. Also es ist einfacher, dieser kritischen wir müssen sofort aufhören, ist alles viel zu teuer, sich zuzustimmen, die ja auch von Katharina Reiche ja so supported wird und auch von Markus Söder teilweise. Aber C und B sind eigentlich richtiger. Wie guckst du da drauf?
Ja, also ich glaube, ich bin auch weniger auf Twitter oder X unterwegs und sehe auch die.
Da sieht man die ungefilterte Wahrheit.
Und vor allen Dingen, also sozusagen, ich meine, so ist ja nicht nur Erneuerbare versus Atom, es ist ja auch Erneuerbare verdrängen wie fossile Brennstoffe, und wenn wir es schaffen, halt Transport zu elektrifizieren, dann, ich meine, wir geben halt Unmengen, also viele, viele Milliarden, ich glaube zig Milliarden für Gas und für, also das ist natürlich Elektrifizierung, Wärme, aber Elektrifizierung von Transport, also sozusagen Benzin ersetzen, gehen wir halt einfach aus, also geben wir immer ans Ausland, und die könnte man natürlich irgendwie vielleicht besser einsetzen, wenn man resilientere Quellen, sich nicht auf Importe von aus irgendwelchen anderen Ländern irgendwie verlassen muss. Das ist so ein bisschen mein Blick drauf. Also, wenn ich hier Gemini Pro Preview frage, dann sagt er mir 2024 25 Milliarden Euro Erdgasimporte und 45 Milliarden Euro Rohöl.
Aber Deutschland.
Deutschland, genau. Also pro Jahr, also das können wir ja auch mal über 20 Jahre aufsummieren, da kommen wir aber auch.
Das stimmt. Dann ist ein fairer Punkt.
Also sozusagen sich auf den da stehen zu bleiben, wäre irgendwie auch ein bisschen Quatsch, wenn es die Möglichkeit gibt, das langsam da ein Phase-out zu machen. Aber
ja, ich glaube sozusagen, hätte es früher schon Twitter und x.com gegeben, dann wären wir bei der Kutsche geblieben. Genau. In der alten Welt. Aber ich habe noch ein etwas einfaches Thema mitgebracht. Ich habe einen sehr positiven Artikel im Spiegel gelesen. Da ging es um die kommunale Wärmeplanung. Und da war ich ein bisschen überrascht. Da haben sie gesagt, dass schon ein Großteil der Kommunen, also 60%, aber ich glaube an die 60%, sind schon fertig mit ihrer kommunalen Wärmeplanung. Da habe ich mich daran erinnert, was ich hier mit Martin Lass im Podcast besprochen habe, und überlegt, was bedeutet das denn eigentlich, kommunale Wärmeplanung? Also Gemeinden und Kommunen müssen nachweisen, ich glaube bis 2026, 2027, wie sie ihr Wärmenetz treibhausgasneutral umbauen. Und da kommen dann, ich glaube, das war die Goldgrube für irgendwelche Beratungsunternehmen, die eigentlich immer denselben Filter genutzt haben. Also wenn die Häuser dicht genug beieinander stehen, dann Wärmenetz. Wenn die weit auseinander stehen, dann gibt's halt irgendwie Wärmepumpe. Und dann habe ich mich mal begeben auf die Webseite des Amts Dänischer Wohlt. Das ist quasi die Kommune, in der ich wohne. Und mir mal angeschaut, was haben die denn jetzt hier im Bereich kommunale Wärmeplanung schon gemacht. Und dort haben sie geschrieben, dass sie bis 2028 daran arbeiten, dass es eine nachhaltige, bezahlbare und treibhausgasneutrale Wärmeversorgung gibt. Und genau, der muss zum die Gemeinde Dänischer Wohlt sind nach den Gesetzen verpflichtet, bis zum 30.06.28 einen Wärmeplan aufzustellen. Und da habe ich mir überlegt, okay, was bedeutet das? Haben Sie auch einen Abschnitt? Sozusagen, was bedeutet das für die Bürger? Das bedeutet, es ist ein rechtlich unverbindliches Planungsinstrument, an das sich weder die Bürger noch die Gemeinde halten muss. Also weder müssen die Gemeinde das bauen, was im Wärmeplan steht, noch müssen die Bürger dann die Wärmequelle anbinden, die dann gebaut wird. zum Beispiel ein Wärmenetz. Und dann, da hat sich für mich so ein bisschen dieses positive Gefühl aus dem Spiegelartikel verflogen, wo ich sage, na gut, also A, diesen Plan zu haben, bedeutet noch lange nicht, dass irgendwas gebaut ist. Ja, nur weil jetzt irgendeine Gemeinde, Kommune mit ihrem Beratungsunternehmen zusammen entschieden hat, dass jetzt ein kommunales Wärmenetz gebaut werden muss, gibt es weder ein Commitment der Erzeuger, na, wenn man das jetzt mit Biogas und Co. macht, wie jetzt hier Martin Lass in Gettorf, dann brauchst du erstmal diese Unternehmer, du brauchst den Solarparkbetreiber, du brauchst die Biogasunternehmer, du brauchst den Windparkbetreiber, du brauchst irgendwo Warmwasserspeicher, die gebaut werden muss, du brauchst die Baugenehmigung für die BHKWs. Das gibt's nicht. Es gibt keine Ausschreibung, dass es irgendjemand zu den Preisen baut, die da in dem PDF, was die Gemeinden gekauft haben, steht. Und die Bürger müssen sich am Ende sowieso selber entscheiden, was sie da machen können. Und in dieser Wärmeplanung wird in Deutschland davon ausgegangen, dass jedes Jahr 2% aller Haushalte oder Häuser renoviert werden. Wir schaffen heute noch nicht mal 1%. Und die Baukosten steigen weiter. Also je weiter ich das so ein bisschen aufbohre, desto pessimistischer bin ich dann doch wieder geworden. Ja. Ich meine, sogar hier im Nachbardorf, wo gerade neue Häuser gebaut wurden, und wir reden hier wirklich von tiefstem Schleswig-Holstein, muss man halt für eine Eigentumswohnung 300.000 Euro und mehr zahlen. Und da stecken jetzt keine Großinvestoren dahinter, die hohe Margen und Renditen generieren wollen. Es ist einfach extrem teuer zu bauen und auch zu renovieren. Ja, das wollte ich mal mitbringen. Ich weiß nicht, wie sieht's aus bei dir da am Ort mit der Wärmeplanung?
Wir haben tatsächlich, wir haben schon ein Wärmenetz hier. Also wir haben keine Heizung hier direkt im Haus, sondern wir sind so ein Wärmenetz angeschlossen. Das ist aber so ein Heizkraftwerk, was hier ein paar Blocks weiter hängt. Genau, von daher.
Und sie auch mit Wasserstoff.
Ich glaube, das ist langfristig der Plan, aber bis das passiert, da haben wir noch einige Energiezonefolgen zusätzlich.
Stand in dieser Aurora-Studie, ist diese 1,1500 Milliarden, beinhaltet das auch irgendwie Wasserstoffnetze?
Ich glaube nicht, ehrlicherweise.
Weil ich meine gelesen zu haben, ich meine mich zu erinnern, dass doch jetzt wir sind doch jetzt beim Wasserstoffausbau, das lass mich hier mal meine Notizen mal scrollen, wir sind doch jetzt bei der Stunde Null. Die Bundesnetzagentur hat 2024 das Netz genehmigt und die Phase der Vermarktung beginnt jetzt, also Januar 26. Es soll ja 10.000 Kilometer gebaut werden, 60% sind umgestellt die Erdgasleitung, 40% soll neu gebaut werden, 20 Milliarden soll das kosten. 20 Milliarden, das klingt jetzt im Vergleich zu deinen 1500 Milliarden, ist ja lächerlich wenig, 20 Milliarden. Und jetzt müssten sich Unternehmen da melden, die sagen, hey, ich brauche das und ich committe mich auf ein bestimmtes Volumen, was ich da einkaufen möchte. Aber ich glaube, es unterschreibt gar keiner, weil die Kosten für eine Wasserstoff-Kilowattstunde halt noch extrem, extrem hoch sind. Ja, ich meine, wir sind hier auch angefangen, oder ich im Energiezone-Podcast bin auch angefangen, war ein großer Wasserstoff-Fan. Die ersten Uwe Petersen-Folgen, die haben mich zu einem Fan gemacht. Aber in den letzten zwei Jahren bin ich ja wieder umgeschwenkt. Es, glaube ich, wird schwer, da jetzt große Unternehmen zu finden, die sagen, geil, ich nehme hier mal ein paar Billionen Kubikmeter Wasserstoff, grünen Wasserstoff ab, wenn er geliefert wird. Aber ich glaube, diese Kosten sind nicht drin in dem Aurora-Research-Ding.
Ja, glaube ich auch. Ne? Mich auch nicht gesehen.
Okay, also Wärmenetz hast du schon und du hoffst jetzt einfach, dass irgendwann das, weißt du denn, mit was das Heizkraftwerk heizt? Kohle, Gas, Öl?
Gas.
Okay.
Schön.
Lass mich einladen. Geh doch mal dahin, frag die doch mal, ob die mal im Podcast kommen würden. Das würde mich mal interessieren, wie die da drauf schauen. Also die wissen ja auch ganz genau, dass sie mit ihren Turbinen, die sie da haben, keinen Wasserstoff sozusagen in Wärme umwandeln können.
Ja. Ach, wir haben noch 750 Milliarden committed von den USA an LNG abzunehmen. Das löst doch alles.
750 Milliarden. Nur von den USA? Was hast du gerade gesagt? Wie viel Gas haben wir importiert im letzten Jahr für 25 Milliarden?
Ich glaube aber als Europa, also sozusagen Gesamteuropa.
Nehmen wir schon ab, gar kein Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So.
Ja, genau. Die Amerikaner sagen, ja, kauft unser Gas, aber nur, wenn ihr endlich aufhört, euch selbst abzuschaffen.
Ja.
In so einem dystopischen Roman.
Anderes
aber okay,
Thema, das mit den Politikzone des
Hast du schon ein Politikzone-Projekt? Kassenzone?
Nee, aber ich hatte ja mal den Thomas Heilmann auch im Kassenzone-Podcast, ein spannender Bundestagsabgeordneter, ist das so, ach, ja. Es ist, ich möchte gar nicht in das Thema rein und sagen, es ist einfach zu niederschmettern. Ich habe aber noch ein anderes positives Thema und zwar, der eine oder andere weiß es natürlich schon, zum 1. April 26 schafft China die Steuervergünstigung für Photovoltaikexporte ab, auch für Batterien. Mhm. Jetzt könnte man meinen, oh, das ist aber schade, das wird es bestimmt teurer machen. Ja, langfristig macht es das teurer, aber es gibt natürlich so ein Moratorium, so eine Übergangsphase, in der das umgestellt wird. Das heißt, die Lager werden jetzt erstmal vollgemacht. Also bis Mitte des Jahres erwarte ich, dass beim Thema Solarpaneele, Batterien, die europäischen Lager richtig, richtig vollgeschoben werden, dass wir da nochmal einige spannende Deals für Balkon-Solaranlagen auf MyDeals finden. Ich glaube, ich habe heute auch einen Deal gesehen zu dieser DJI Powerbank. Also von DJI kannst du ja diese 2 Kilowattstunden Batterien kaufen, also die Powerbanks kaufen, mit der du dann auf deinem Campingplatz oder in Lichterfelde nochmal das Licht anmachen kannst. 1.000 Euro bist du dabei. Nach der Erfahrung jetzt in Berlin, wie nah dran bist du, Ilan, am Kauf einer Powerbank? Zu einer großen.
Also wir haben ja schon die Mikros von DJI für die Podcastaufnahmen bei Gästen. Von daher, also da bin ich höchst zufrieden mit dem Produkt. Aber eine Anschaffung für einen Batteriespeicher habe ich jetzt noch nicht geplant, privat hier. Aber es könnte sich natürlich...
Und in deinem Umfeld, im Berliner Umfeld und in besorgten WhatsApp-Gruppen, kriegst du da Anfragen zum Thema Notstrom-Batteriespeicher?
Nee, bisher nicht.
Okay.
Hast du da was in petto?
Ich wurde schon ein, zwei Mal gefragt zum Thema Notstrom. Also Leute, die jetzt ohnehin an ihrem Haus rumtüfteln, Solaranlagen, Batterie bauen. Ich hatte mir das auch mal angeschaut. Ich habe jetzt quasi mit der Erweiterung der Solaranlage, hätte ich jetzt an diesen neuen Kostal-Wechselrichter, hätte man so ein Modul anbauen können, gar nicht so teuer, 150 Euro. Dann kann man sich vom Netz trennen und kann dann den erzeugten Solarstrom autark mehr oder weniger im Haus verbrauchen, zusammen mit dem, was in der Batterie gespeichert ist. Das hätte mir jetzt aber beim Stromausfall am 22. Dezember abends nicht geholfen. Da war sowohl die Batterie leer und auch tagsüber hätte es da jetzt nicht viel Ertrag gegeben. Deswegen ist es eher, ist ein sehr, sehr theoretischer Fall. Da finde ich das Investment in ein Auto, was Vehicle to Load kann, besser. Und ich glaube, in spätestens 5 Jahren werden die meisten Autos auch Vehicle to Home und Vehicle to Grid in irgendeiner Form supporten. Und dann haben viele Haushalte, die zu Hause laden können, dann so eine große Batterie da stehen, 50, 60 Kilowattstunden Kapazität, die man als Notstrom verwenden könnte. Ich glaube, das wird darüber abgewickelt. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sich das zu den heutigen Preisen in den Keller zu stellen.
Aber ich meine, wenn die ab Q2 dann diese Mehrwertsteuerrabatte streichen komplett, betrifft ja sowohl die PV als auch die Batteriesachen. Mhm. Was bedeutet das denn dann für den Markt? Also kurzfristig erwarten wir dann, dass halt das irgendwie sehr viel geliefert wird im ersten Quartal 26
und auch
die Hersteller werden und dann noch im zweiten und dann aber langfristig ist es ja ein klares Signal. So steigende Exportkosten für die Chinesen, höhere Importkosten für uns und einfach veränderte.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde zumindest erstmal nicht mehr von stark sinkenden Preisen ausgehen, weil die es gibt natürlich noch Effizienzgewinne in China. Auch dort gibt es ja eine Konsolidierung unter den Solarpanelherstellern und Batterieherstellern. Auch die werden günstiger in der Produktion. Wir sind jetzt ja in vielen Autos LFP-Akkus. Die sind ja mittlerweile deutlich schwerer brennbar. Ne? Die Energiedichte ist noch nicht ganz so hoch wie bei den Lithium-Ionen-Akkus, aber das kommt jetzt schon stark auf den Markt. und Natrium-Ionen-Technologie steht ja zumindest schon, sozusagen klopft ja an der Tür, ist wahrscheinlich in ein paar Jahren dann auch einsatzbereit. Also wir sehen ja weiterhin eine sozusagen eine sinkende Kurve bei den Preisen pro Kilowattstunde. Es wird immer effizienter. Und sagen wir mal, diese 10-15% Zollvergünstigung oder es ist ja nicht Zoll, sondern sozusagen Exportsubventionsvergünstigung. Ich glaube, die werden wir ja gar nicht merken, dass die jetzt, dass es die nicht mehr gibt, weil die Effizienzgewinne der chinesischen Hersteller dann dagegen, dagegen stehen. Ich würde nur davon ausgehen, dass es wahrscheinlich bis April, Mai nochmal gute Rabatte gibt und dann das Jahr sich eher flat verhält beim Thema Batterie, Panel und Solarpreise.
Ja, weil Kritiker sagen ja schon, wenn wir jetzt hier über Resilienz und
Solar, Panel und Batteriepreise, sorry, so rum.
Ja. Ich meine, also sozusagen, wir sind ja ein objektiver, neutraler Podcast, der für alle Blickwinkel offen ist, ne? Und eigentlich, wenn wir über Importabhängigkeiten und Resilienz und sowas reden, dann müssen wir doch eigentlich auch fairerweise, Kritiker würden ja auch sagen, so, wie stark sind wir abhängig von China? Und ist das irgendwie der erste Schritt zu irgendeiner Konsolidierung weg von so einem reinen Mengenwachstum zu irgendwas anderem? Und dann sozusagen, gibt es die Gefahr, weil irgendwie so viele Produktionskapazitäten in China sind, dass wir auf lange Frist da irgendwie zu stark abhängig sind, müssen wir wieder, das war ja vor anderthalb Jahren oder so, war das eine große Diskussion, sollen wir Produktionskapazitäten in Südeuropa aufbauen und so weiter. Also irgendwie schon auch die Kehrseite dessen, was wir so beschlossen haben.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir, wenn wir die Batterie hier haben und den Solarpanel erzeugen ja den Strom selber. Also das Gerät quasi, um dann sozusagen den Strom zu erzeugen, kommt zwar aus China, aber der Strom selber kommt ja dann aus Europa, wo er erzeugt wird. Ich meine, wir wissen jetzt ja auch nicht genau, wo wird denn das LNG-Terminal produziert. Ja, oder die, wer produziert denn die sozusagen die Anlage, um aus Rohöl Diesel zu machen? Darüber führen wir ja auch keine Diskussion, sondern kaufen dann die Anlage dort ein, wo es sie am günstigsten gibt und kaufen dann ja dann die fossilen Brennstoffe ja trotzdem im Ausland. Ich glaube aber, dass der Vorsprung der asiatischen Hersteller, vor allem der chinesischen Hersteller, dazu führen wird, dass wir deutlich mehr Joint Ventures sehen. Also ich glaube schon, dass wir Batterieproduktionskapazitäten in Europa mehr und mehr bekommen. Das basiert viel auf südkoreanischer und chinesischer Technologie. Wir brauchen das. Das wird auch ein Ausbildungszweig werden. Da wird es auch viele Professuren dazu geben. Das dauert halt 10 bis 15 Jahre, um diese Kompetenz aufzubauen. Ungefähr so lange hat es auch gedauert, Atomkraftkompetenzen aufzubauen, um dann diese Atomkraftwerke selber betreiben zu können. Aber es gibt ja gar keine Alternative. Also es ist immer noch besser, als russisches Gas zu kaufen oder sich langfristig abhängig zu machen von LNG-Gas aus den USA. Ich glaube, jedes chinesische Unternehmen würde europäische Investments in solche Joint Ventures total willkommen heißen. Aber in dieser spannenden geopolitischen Phase, in der wir uns gerade befinden, sollten wir es nicht zu weit vertiefen, damit der Energiezone-Podcast hier nicht überfallen wird und irgendwelche Helikopter hier über unseren zentralen kreisen. So, jetzt haben wir schon wieder 50 Minuten gequatscht. Haben wir noch irgendwas vergessen aus unserer Liste?
Ich habe alles rübergebracht. Du, Alex, ich freue mich auf, es war das erste Monthly und wir haben es schon Anfang Januar geschafft. Oder na gut, fast Mitte Januar. Vielleicht kriegen wir es dieses Jahr hin. Ausblick.
Wir versprechen hoch und heilig, dass wir jetzt quasi wieder auf der wöchentlichen sozusagen Veröffentlichungsbasis sind. Ilan schuldet noch zwei, drei Folgen. Die müssen wir jetzt mal hier fertig produzieren. Und dann wird es, glaube ich, ein spannendes Energiezone-Jahr 2026. Vielleicht mit doch wieder ein, zwei Events vor Ort.
Genau, freuen wir uns drauf. Naja, stimmt, wir haben ja was gesehen, war schon Münster. Habe ich auf LinkedIn gesehen, gibt's was.
Ja, genau, also für die Leute, die Bock haben und irgendwie in der Region Münster sind, kommt zur Data Unplugged-Konferenz, da gibt es einen Kassenzone-Garten, aber da schmuggle ich einfach Ilan mit rein. Da machen wir da auch eine Energiezone-Folge. Also ich habe nur Gutes gehört über diese Konferenz. Dieses Jahr sollen bis zu 10.000 Leute nach Münster kommen.
Wow.
Geht um das Thema Daten, Innovation, Digitalisierung, AI natürlich. Und da dürfen wir mit Kassenzone und Energiezone als Sublabel nicht fehlen.
Ja, hoffe ich, dass da irgendwo ein Solarpanel neu am Garten liegt, damit ich...
Ja, kriegen wir hin.
In cool, der Halle. Alex, ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Ciao, ciao.
Alles Gute und bis bald.